Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Niklas Kreuz, CEO von Invios.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Wir haben heute ein sehr komplexes und ernstes Thema. Wir wollen die Auswirkungen von geopolitischen Krisen auf die Aktienmärkte besser verstehen. Ja, und vor allem, wie Anleger in solchen Zeiten reagieren und strategisch denken können. Meine Fragen werden jetzt öfters mit wie und warum passieren Aktienanlagefehlerentscheidungen bei beginnen. Ja, wie und warum passieren Aktienanlagenfehlentscheidungen bei? Eins vor Kriegsrisiken wie Nahe Osten. Keiner weiß, was da noch genau passieren wird, aber jeder weiß, dass da mehr passieren wird.
Ja, also in der Tat, also vielleicht auch ein persönliches Statement von mir, das passt ja auch in die Runde. Ich mache mir auch mittlerweile langsam über den menschlichen Verstand und wir als Krone, als vermeintliche Krone der Schöpfung auch Sorgen, wie Krieg überhaupt noch ein Mittel unserer Zivilisation sein kann. Kurz zu Ihrer Frage, in der Tat, die Börsen basieren auf menschlichen Entscheidungen und menschliche Entscheidungen basieren oftmals auf Angst. Wenn ein Szenario unsicher wird, dann beginnt man quasi mit dem Stadium Angst. Das hat uns zivilisatorisch eigentlich auch immer gerettet. Das hilft uns, gewarnt zu sein, eben halt auch unverantwortliche Risiken einzugehen. Und es mobilisiert natürlich auch Kräfte. In der Regel ist es aber Abwehr und Flucht. Und wenn Flucht kommt, dann flieht man halt auch aus Aktien. Und in dieser Form ist man dann mit fallenden Kursen konfrontiert. Das ist die Situation. Aber auch da gebe ich eben halt immer den Hinweis, wie Rothschild das auch im 19. Jahrhundert als Bankier gesagt hat, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Man soll verkaufen, wenn die Violinen spielen. Das heißt also, gerade in solchen Situationen wie der Nahostkonflikt, das sind politische Börsen, die haben kurze Beine. Das heißt also, ein starker Move nach unten, aber entsprechend wird es dann auch wieder in diesem normalen, von links unten nach rechts oben verlaufenden Chartverlauf rübergehen. Das heißt also, in diesen Dips ist man immer gut beraten, auch strategisch antizyklisch einzukaufen.
Also ehrlich, ich mache mir als beobachtender Journalist mehr Sorgen um den Nahostkonflikt als um den Fortgang des Russlandkrieges in der Ukraine. Also einmal eines möglichen Flächenbrandes und dann auch Folgen für die Börsen. Das sind so schleichend marode, finde ich das. Also könnte man zumindest sagen, wir können die Jahresendrallye erstmal abhaken.
Ja, also es sieht ganz danach aus, aber auch da ist letzten Endes eine Prognose sehr, sehr schwer. Prognose ist ja letzten Endes, oder die Kapitalmarktprognose ist der kleine Bruder der Wetterprognose. Nichtsdestotrotz möchte ich es trotzdem wagen, denn was wir feststellen ist, bei solchen Kriegen, wir gewöhnen uns dran. Sicherlich das Konfliktpotenzial Nahe Osten mit im Hinblick auf diesen Flächenbrand, welche Länder da noch mit involviert werden können, dass dort Religionen aneinander prallen, dass da viel Zündpotenzial ist und was auch auf den Ölpreis sicherlich eine Wirkung hat. Und das ist letzten Endes auch für unsere Weltwirtschaft der Blutkreislauf und das Blut darf da entsprechend auch nicht zäher werden bzw. teurer. Also um aus den Bildern wieder rauszukommen, im Grundsatz, wir gewöhnen uns an Kriege. Deshalb hat der Ukraine-Krieg mittlerweile für uns nicht mehr diese Dramatik. Der Nahostkrieg wird leider auch zu einem gewohnten Bild für uns mit all diesen Nachrichtenfluten, sodass wir uns auch daran wieder gewöhnen werden. Deshalb hat das, wie gesagt, immer nur einen kurzfristigen Impact. Ob die Jahresendrallye wirklich noch kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Wir haben einfach einen gewissen Cocktail. Das sind die hohen Zinsen, das ist letzten Endes die restriktive Geldpolitik aller globalen Banken, aller Notenbanken, EZB, FED. Wir haben eine konjunkturelle Abschwächung, eine Abkühlung, eine Rezession in Europa, insbesondere in Deutschland. Wir haben in den USA entsprechend einen vorlaufenden Bereich. Das heißt, die Wirtschaft ist dort etwas homogener aufgestellt. Die sind ein Jahr früher in den Zinserhöhungszyklus und somit eben halt auch wieder in den Zinssenkungszyklus, vermutlich nächstes Jahr dann auch schon wieder drin. Und das eskomptiert die Börse. Das heißt also, für November und Dezember erwarte ich, wenn die Earnings Season jetzt keine großen bösen Überraschungen bringt, dann durchaus auch wieder die Perspektive nach vorne. Aber es ist alles in einem sehr, sehr fragilen Umfeld, ein sehr fragiles Bild. Und eine Jahresendrallye beginnt in der Regel im letzten Drittel des Oktobers. Und wir befinden uns heute am 31.10., passend Halloween-Tag zu der Gesamtsituation, in quasi schon am Ende Oktober. Das heißt, es wird immer weniger Platz für eine Jahresendrallye sein. Und wenn, dann wird sie fulminant sein, weil wir uns ja eigentlich seit Juli schon von den Höchstständen über 10% in den breiten Leitindizes auch wegbewegt haben.
Unser Thema, wie, warum passieren Aktienanlagefehlentscheidungen? Warum, wenn ein schwarzer Schwan kommt? Wie kann man einen schwarzen Schwan erkennen? Schwarze Schwäne. Ich meine, wie können Ereignisse, die als sogenannte schwarze Schwäne bezeichnet werden, die Aktienmärkte beeinflussen? Und wie unterscheiden sich in ihrer Wirkung beispielsweise von globalen Finanzkrisen im Vergleich zu einem spezifischen Ereignis wie der Übernahme der Credit Suisse durch UBS? Das hätte ja auch ein schwarzer Schwan sein können, aber keiner weiß es eben vorher.
Exakt. Und da liegt auch schon die Lösung auf die Frage. Also grundsätzlich vielleicht nochmal für alle Zuhörer ein schwarzer Schwan. Finanzmathematiker Taleb hat das damals als schwarzen Schwan definiert. Das ist ein Ereignis, was letzten Endes von Seiten Beobachtern nicht vorhergesagt werden kann und massive Folgen hat. Oftmals antizipiert man da einen negativen Impact, also schwarze Schwäne wie Terroranschläge 11. September, die Finanzkrise 2007 oder auch Fukushima hat immer so eine negative Konnotation. Aber schwarze Schwäne sind letzten Endes einfach nur Dinge, die in einer Wahrscheinlichkeitsberechnung ziemlich unwahrscheinlich auftreten, wie halt auch ein schwarzer Schwan in einer insgesamt eigentlich weißen Population. Von schwarzen Schwänen weiß man oder zumindest bei den Prognosemodellen, die wir innerhalb der Börse verwenden, wie Börsentendenzen, Chartanalysen oder auch Trendextrapolationen oder Trendmodelle, die beachten sogar schwarze Schwäne nicht, weil dann diese gesamten Modelle eben halt in Schieflage geraten. Das ist die Gaußsche Normalverteilung, die für uns eigentlich immer das Nonplusultra ist, weil es eben halt eine hohe Vorhersagekraft, eine hohe Validität, Prognosevalidität hat. Aber schwarze Schwäne kommen eben halt. Und Kriege, wenn sie dann nicht überraschend kommen oder wenn sie überraschend kommen, können eben halt auch solche schwarzen Schwäne sein. Wie groß der Impact ist in einem Krieg, das lässt sich schwer vorhersagen. Wie gesagt, man gewöhnt sich auch an diese Konstellation, aber eben halt auch einhergehend mit hoher Wahrscheinlichkeit oder eben halt weniger Wissen um die Situation in der Zukunft hat das eben halt auch einen größeren Impact. Konkret zu der anderen Frage, was ist eigentlich mit der UBS oder Credit Suisse Situation? In der Tat, wir hatten und so haben wir auch uns im Anlagemanagement auch die Frage gestellt, ist das jetzt eine Lehman 2.0 Situation, wie 2.7 bzw. 2.8? Also wir wissen halt sehr selten, wie groß so ein Ereignis sein kann. Und in dieser Situation schwelte das ja schon weit vorweg. Man hat in Amerika über SVB und die Signature Bank und Silvergate Bank ja schon drei Banken fallen gesehen. Das waren zwar kleine Regionalbanken, aber in der Form hatte man diesen Contagion-Effekt im Hinterkopf. Die Bankenaufsicht wollte das vermeiden. Und man sah, wie dann über Nacht dann eine Credit Suisse, die durchaus auch durch unterschiedliche unglückliche Geschäftspolitiken natürlich schon in einer schwierigen Situation war, dass dann auch solch eine Situation zum Flächenbrand hätte werden können. Aber man sieht auch, da hat der Regulator und die SNB, also die Schweizer Nationalbank und die UBS in wenigen Tagen an einem Wochenende eben halt eine Lösung gefunden, sodass eben halt daraus keine große Schwierigkeit entstanden ist. Aber in der Tat, es hätte auch zu einem Lehman 2.0 kommen können.
Thema Prävention und Vorbereitung. Also wie könnten Anleger ihr Portfolio Black Swan safe machen? Welche Anlagestrategien können helfen, das Risiko zu minimieren?
Ja, also wichtig ist dabei, in welche Richtung man gehen möchte. Eine vollkommene Sicherheit, die gibt es im Leben nicht, das wissen wir alle. Wenn wir uns absichern, kostet eine Versicherung einfach. Und das ist das Gleiche an der Börse. Man kann hedgen, das tun wir auch aktuell in unserem Fonds. Wir hedgen mit Short-ETFs. Man kann das mit Futures und Optionen hedgen. Das ist immer halt die Frage für Privatinvestoren, ob sich das dann lohnt und ob man den Zugang zu diesen Mitteln hat. Aber Short-ETFs auf einem basierenden Index funktionieren sehr, sehr gut. Sie haben kein 1-zu-1-Hedging, aber sie können eigentlich, wenn man DAX meinetwegen 100 Euro angelegt hat und das in einem Long-ETF, dann kann man entsprechend auch ein Short-ETF kaufen. Und damit hedgt man quasi beide Positionen. Man glättet sie nie zu null. Diese Short-ETFs gibt es eben halt auch mit unterschiedlichen Hebeln, sodass sie einen geringeren Einsatz aufwenden müssen, um dann das zu hedgen. Eine sehr einfache Situation ist, man geht aus dem Markt komplett raus in Form von Geldmarktfonds. Das hat halt den schönen Trigger auch noch, dass es Sondervermögen ist. Das heißt also, wenn man Cash bei einer Bank liegen lässt und die in die Insolvenz geht, dann ist über den Einlagensicherungsfonds entsprechend eben halt auch nur 100.000 Euro abgesichert. Die Geldmarktfonds gelten als Sondervermögen und sind damit eben halt doch ein sehr, sehr stabiles und werterhaltendes Instrument. Und es gibt dabei entsprechend auch zwischen 2,5 bis sogar 4%, je nach Geldmarktfonds, auch im Jahr dann an Zinsen. Es gibt dann die klassischen Safe-Haven-Währungen, das ist Gold, dazu zählt der US-Dollar, der japanische Yen und der Schweizer Franken. Man muss halt nur bei all diesen Situationen überlegen, Cash-Haltung kostet halt. Wir haben eine Inflation, die frisst das Geld auf. Wenn Sie das Geld unter die Matratze legen, haben Sie das Problem des Diebstahls oder Verwahrkosten, Tresore, Schließfächer etc. Und dann am Ende muss man auch noch sagen, wenn man so ein Black-Swan-Depot hat, Safe-Haven zu machen, auch irgendwann mal wieder rauszugehen. Es kostet Geld, diese Absicherung. Man darf also nicht vergessen, wieder einzusteigen. Das ist dann letzten Endes die Kunst.
Die Kunst. Dann leite ich gleich zur nächsten und letzten Frage übrig. Die große Anlagekunst. Wie lautet sie?
Naja, also man kann es kurz zusammenfassen. Diversifikation ist Trumpf und Disziplin sowie Geduld werden an der Börse belohnt.
Herr Kreuz, danke.
Danke Ihnen, Herr Heinrich.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.